das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
Auf geht's in die nächsten 250. Das haben wir ja häufiger mal gehört, ne? Zu unserem Jubiläum vergangene Woche. Auf die nächsten 250. Und heute ist Folge 1 der nächsten 250. Und wir haben eine Agenda, dass man ausflippen kann.
Wie du 50 sagst.
50.
Wie 180.
180, 80.
50. 50 heißt das.
Wir haben uns ja schwer ereifert in Böhnstadt über Leute, wie soll man sagen?
So, wir sagen es gar nicht, weil es reißt alte Wunden auf. Lass sie also mal zu.
Folge 251 wird eine Folge sein, wo man, also es ist 5 vor Wunden aufreißen und man muss das also wirklich sehr geschickt umdribbeln. So wie der Fußballstar Messi, weißt du, so sich so drumherum dribbeln, dass es nicht alte Wunden aufreißt. Also eins muss ich mal sagen, der Hans, unser Lieblingszüchter, ist ein guter Mensch. Also
ich mag den sehr gerne.
Total, ist ein besserer Mensch als wir. Wenn wir so was wittern, so, wie soll ich
Skandale
sagen, so im weitesten Sinne irgendwie, irgendwas ist unfair oder irgendwas ist nicht richtig oder man müsste doch eigentlich, also dann, ich frühstück dann so ein rohes 500 Gramm T-Bone Steak, setz mir einen Kopfhörer auf und wir nehmen einen Podcast auf und dann.
Genau, also du warst schuld. Nur, dass wir das an dieser Stelle nochmal klarstellen.
Und dann
ich hatte damit nichts zu tun. Ne?
Genau, du hast sowieso mit gar nichts was zu tun. Bitte gehen Sie weiter. Ich habe hiermit nichts zu tun. Und dann, und der Hans schreibt eine WhatsApp-Nachricht, die an Charme und an Freundlichkeit trotz Kritik, wo der Vorwurf drin steckt, wir würden Statistiken so ein bisschen so hinbiegen, dass es gut ist für uns. Dass also quasi dein Pferd jetzt ganz toll im Glanz dasteht und du hättest andere Erfolge einfach weggelassen. Weißt du so? Ausgeblendet. So, ja. Das ist doch im Kern, darum geht's. Und der Hans macht es aber, also der hat jetzt quasi die Statistik ausgepackt, wo das nicht ausgeblendet ist, was du ausgeblendet hast. Und er schreibt dann, wie toll AC/DC da auch dasteht. Herzlichen Glückwunsch. Der ist so nett. Ich bin wirklich beeindruckt. Hans, von dir lernen heißt alles. Also, ja. Ich verneige mich jetzt schon. Wir werden das alles aufdröseln. Und wir haben eine fantastische Sendung vorbereitet. Das kann man auch sagen. Wir haben vor allen Dingen wieder einen fantastischen Gast. Wir hatten ja in der letzten Folge unsere beiden Hörerinnen, die alle Folgen gehört haben. Das hat viel Spaß gemacht, das große Pferde-Podcast-Quiz. Gerne nochmal nachhören, wer es verpasst haben sollte. Und in dieser Woche ist Ann-Kathrin Rieck bei uns. Kommt aus Schwäbisch Gmünd, aus dem gleichen Bundesland, in dem wir auch leben, in Baden-Württemberg.
Das Ländle.
Und Ann-Kathrin hat mit ihrem deutschen Reitpony Derrick, genau, also Derrick wird die Folge auch heißen, nach der Alte. Ich könnte mich jetzt noch beömmeln an dem Gag. Ja,
dein Mördergag.
Ja, mein Mördergag.
Über den ich noch nicht mal grinsen konnte.
Genau. Also mit ihrem Reitpony Derrick hat sie bei den German Masters in Stuttgart so richtig abgeräumt. Und ich fühlte mich ja so ein bisschen an den AC/DC erinnert, weil Derrick ist so wie AC/DC, wenn er sich mit den Warmblütern misst, ist 20 Zentimeter kleiner als alle anderen. Und trotzdem haben die beiden da richtig, richtig aufgetrumpft, Entschuldigung. In einer 2-Sterne-Eskür sind sie Zweite geworden, also eine Riesenleistung. Ann-Kathrin hat sich einen Kindheitstraum verwirklicht, einmal in der Schleierhalle reiten und. Und hinzu kommt noch eine unglaubliche Geschichte, weil Derrick war 6-jährig, 5 Minuten davor zum Rentner zu werden, zum Sportinvaliden. Und die beiden haben die Kurve gekriegt und das hat sie so richtig zusammengeschweißt. Und diese Geschichte wird Ann-Kathrin uns erzählen. Und was wir sonst noch auf dem Zettel haben, das sagen wir, nachdem unser Manni, unser Orchestermusiker, die Pferde-Podcast-Hymne gespielt hat. Und los geht's. Hallo alle zusammen. Den blauen Brief vom Hans haben wir schon erwähnt. Wir haben aber auch euch gefragt bei Facebook, was haltet ihr von der Unterschriftenaktion der reiterlichen Vereinigung, die ja Front macht gegen diese Gebührenerhöhung der Tierärzte. Stimmt ihr zu? Wie seht ihr das? Es haben sich ja auch Tierärzte bei uns gemeldet oder Leute, die bei Tierärzten arbeiten und haben ihre eigene Sicht der Dinge da reingebracht. Also wir haben darum gebeten, könntet ihr auch mal eure Meinung sagen, damit wir das hier im Pferdepodcast weitergeben können. Und es ist Wahnsinn, wie viele Zuschriften es da gab. Wir können das gar nicht alles vorlesen, aber einen Teil stellvertretend für die vielen, die es dann gab, das geben wir natürlich total gerne weiter. Und du hast nochmal so deinen ganz eigenen Blick auf diese Angelegenheit. Und wir sprechen natürlich über AC/DC und Klecks. Und damit fangen wir wie immer an. Jenny, wir sind noch schuldig, Teil 2 des Lehrgangswochenendes bei Raimund Wille. Mach mich schlau, was fehlt denn noch? Wo waren wir stehen geblieben? Ich erinnere mich, ihr habt Fortschritte gemacht, aber es war alles noch nicht perfekt. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch gewesen. Aber ihr seid weitergekommen, ne? Und ihr hattet Hausaufgaben, du hast die zum Teil ein bisschen geschwänzt und so. Also das war, ja, mach uns schlau. Was gab's am Sonntag des Lehrgangswochenendes bei Raimund Wille?
Ja, mit dem AC war es ja am Samstag so ein bisschen, dass ich mit so einem nicht so guten Gefühl da raus bin und gedacht habe, oh, irgendwie fand ich das jetzt so semi-gut. Aber ich habe nachts von fliegenden Wechseln geträumt.
Also, ehrlich? Ja, ohne Scheiß jetzt?
Ohne Scheiß. Ich habe wirklich davon geträumt, okay, nur das Bein umlegen. Links, rechts, links, rechts. Das war ja der Fokus am Samstag. Du musst nur das Bein umlegen und denk doch mal nicht so viel. Wenn das Pferd den Wechsel kann, dann ist es keine Lektion, es ist nichts, es ist nur das Bein umlegen und das Pferd weiß, was es soll.
Das ist nicht die hohe Kunst. Und ich erinnere mich jetzt auch wieder, Raimund Wille hat euch da so reingeschubst und du hattest so das Gefühl, ich muss das doch so ein bisschen vorbereiten, der muss genau. Doch erst warm werden. Und Raimund Wille hat gesagt, nichts da, das ist hier nicht die hohe Kunst, das ist Arbeiten. Ihr geht da jetzt sofort rein und das hat dich so ein bisschen unzufrieden zurückgelassen. Jetzt, wo du sagst, Entschuldigung, ich war eben gerade nicht so 100%, dass ich das alles wieder parat hatte, aber das war so der Stand der Dinge.
Also das war wirklich so, der muss die Wechsel springen, wenn du das Bein umlegst, egal was passiert. So dieses, du hast das Pferd bei dir, du machst erst das Hinterbein schnell, ja, das braucht man alles, um dem Pferd den Wechsel beizubringen. Aber den kann er ja jetzt. Also er weiß ja, was er soll. Und jetzt ist es daran, dass es einfach nur Bein umlegen, Wechsel springen. Und wir sollten ja eigentlich die Dreierwechsel, sollten wir ja eigentlich schon können zu Beginn des Lehrgangs. Natürlich konnten wir das nicht, weil ich auch immer noch so, ich muss ja diesen Wechsel vorbereiten. Und irgendwie ging das gar nicht in meinen Kopf. Nee, du musst nichts vorbereiten. Du galoppierst einfach weiter. Galopp, 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 Bein umlegen, fliegender Wechsel, galopp, galopp, galopp. So leicht ist es.
Also eigentlich so, der Appell macht nicht so eine große Sache draus. Ja. Er hat so ein bisschen entzaubert, ja.
Total, genau. Und es hat natürlich, es hat auch geklappt am Ende der Einheit, dass wir an der langen Seite drei Dreierwechsel geritten sind. Und die waren echt ordentlich. Also da war nichts zu meckern. Die waren alle drei durch. Die waren alle drei im Rhythmus und im Takt. Er war so ein kleines bisschen, hat er sich rausgehoben, macht aber nichts. Hohes Genick ist besser als zu eng und zu tief. Und da war ich dann auch ganz zufrieden. Mhm. Der Hund. Also wir haben wirklich in dieser zweiten Stunde an dem Sonntag, bei mir hat so ein bisschen Klick gemacht und ich habe verstanden, okay, ich muss gar nicht so viel. Und so reite ich das jetzt auch nach. Also nicht jeden Tag, aber ich mache immer mal wieder, okay, einfach Wechsel, 1, 2, 3, 4 oder 5 Galoppsprünge oder auch mal nur 2 oder mal 3 oder mal gar keine, also einfach im Außengalopp weiter oder im Handgalopp, aber ich baue diese Wechsel einfach ein, ohne großartig vorher darüber nachzudenken. Mhm. Ich lege nur das Bein um.
Und hilf mir ganz kurz, das mit den drei Wechseln am Stück, hintereinander, im Takt und dass du sagst, da gibt's gar nichts dran zu meckern. War das am Ende von Tag 1 oder war es am Ende von Tag 2?
Das war am Ende von Tag 2. Tag 1 war ja wirklich so, oh Gott, ich lerne das nie. Aber ich habe mir dann auch abends, ich bin ja dann auch ehrgeizig, ich will es ja dann am nächsten Tag auch können, dann habe ich mir nochmal Ingrid Klimke und die ganz Großen, die Predo Werndl. Ich habe mir noch mal anguckt, wie machen die das denn? Also mal die Einerwechsel so anguckt. Wo haben die ihre Beine? Wie machen die das? Und es ist tatsächlich so, die legen nur das Bein um. Mhm. Sonst nichts. Vielleicht ist auch, dass man sonst nichts sieht. Ja, ist ja super. Aber Eigentlich ist es wirklich so, wie Herr Wille gesagt hat. Bein umlegen, das Pferd springt den Wechsel.
Wie lange hat es denn gedauert, bis das dann am Sonntag saß? Also wir halten mal fest, der Sonntag war der deutlich bessere Tag, auch für dein Gefühl, als der Samstag, oder? Das
ja, absolut.
Ist mal so, ja. Okay.
Also wir haben es direkt relativ am Anfang haben wir das gemacht und sind dann, als das geklappt hat, haben wir gesagt, hat Herr Wille dann auch gesagt, wir lassen die Wechsel jetzt sein. Jetzt ist ganz wichtig für die M-Dressur, wir müssen da Gelassenheit reinbringen. Also das ist so das, was ganz, ganz wichtig ist, was die Richter auch gerne sehen. In so einer M-Dressur ist es ganz wichtig, dass die Pferde durchlässig und gelassen da durchlaufen. Und das ist jetzt so dieser nächste Schritt. Wir bringen jetzt Gelassenheit in die Wechsel und auch in alles andere. Also auch in die Trabtour bringen wir Gelassenheit. Und das haben wir dann danach nochmal so ein bisschen, ihn immer so ein kleines bisschen angemacht, dass er so ein kleines bisschen mehr Kadenz hat und dann Übergang zu gelassen traben, gelassen galoppieren. Und wenn das im Kopf passiert, das mit dem, ich bin ganz gelassen, dann passiert das auch bei dem Pferd. Das ist schon so ein bisschen wie Magie. Ich denke, ich trabe ganz gelassen und AC trabt ganz gelassen. Aber er fällt mir nicht auseinander. Er hat trotzdem noch positive Spannung und er bewegt sich toll und er ist auch in der Versammlung. Aber er ist gelassen. Wir sind nicht mehr so hektisch. Also oft habe ich ja so dieses Gefühl, es ist zu wenig und ich mache dann immer auch im Trab so ein bisschen, komm, du musst mehr traben, mehr traben. Er muss gar nicht mehr traben, er trabt gut so, wie er trabt, aber ich muss noch so ein kleines bisschen gelassener werden und das Pferd muss einfach gelassen durch so eine Prüfung und alle Lektionen in der Ruhe.
Also es war aber dann mehr eine Trainingseinheit, also eigentlich habt ihr mehr an dir rumgedoktert als an dem Pferd, wenn ja, ich es richtig verstehe?
Immer.
Okay. Ja, na klar, immer, okay.
Also es geht ja nicht, der Essie kann das ja. Wenn man es ordentlich reitet, und dann können die Pferde das. Das ist ja wirklich so dieses Problem. Die Lektionen sind am Ende des Tages nicht das Problem. Sondern das Problem ist, das Pferd muss durchlässig sein, das muss bei dir sein, das muss den Rücken aufmachen und dann kannst du alles reiten.
Hm.
Also alles, alles.
Der Himmel ist, nee, wie heißt es dann immer so? Also es gibt keine Limits.
Ja, genau.
The sky is the limit.
Wir haben auch noch, Herr Wille hat auch gesagt, also mach zwischendurch mal Videos, schick mir die Videos. Ich will mal gucken, so was macht ihr für Fortschritte, weil es wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis er wiederkommt. Und ich darf ihn belästigen per WhatsApp und darf ihm das ein oder andere Video schicken, auch von Klecks. Auch da haben wir die Strategie noch mal so ein kleines bisschen geändert bei dem Klecksi, weil wir wollten ja eigentlich dem die Wechsel beibringen an diesem Lehrgangswochenende. Das war der Plan beim letzten Mal, aber wir sind noch mal umgeschwenkt, weil wir haben noch mal gesprochen und ich habe Herrn Wille auch gesagt, dieses Pferd, es sieht immer anders aus, als es sich für mich obendrauf anfühlt. Das zentrale Problem ist nach wie vor das Ranziehen und das Hinterbein aktivieren, also ihn vor meine treibenden Hilfen bekommen. Mhm. Und er hat gesagt, das ist gut, dass wir sprechen, weil wenn ich es nicht gesagt hätte, man sieht es dem Pferd nicht an. Also der bewegt sich super, der hat auch ein aktives Hinterbein und er sagt, ich sehe da oben drauf nicht, dass du das Gefühl hast, du hast den nicht vor deinen treibenden Hilfen. Dann arbeiten wir da dran. Und wir sind dann in dieser Einheit am Sonntag, wir sind dann nochmal weg von diesen Wechseln, weil ich gesagt habe, ich habe nicht das Gefühl, dass ich den an meinen Hilfen habe. Und wie soll ich denn einen Wechsel auslösen, wenn ich noch nicht mal das Gefühl habe, ich kann einen Übergang reiten, nur über meinen Sitz oder übers Bein. Dann kann ich auch keinen Wechsel auslösen. Das hat er auch so gesehen und wir sind dann wirklich am Sonntag, wir haben nochmal versucht, also erst ihn so ein bisschen anmachen, immer nach vorne, immer die Hand vor, wenn ich unten das Bein, wenn das kommt, muss die Hand nach vorne gehen und ihn so ein kleines bisschen alleine lassen mit der Hand. Also wirklich so mal lieber den Zügel mal ganz wegschmeißen, der muss wirklich lernen, sich selber zu tragen, sich nicht auf meine Hand zu legen, sondern wirklich so sich selber aufzurichten. Und auch in der Galopptour und auch in der Trabtour hat er dann immer wieder gesagt, weg, lass ihn alleine. Er muss es selber machen. Er muss selber lernen, diese Balance auf der gebogenen Linie zu halten. Oder er muss auch lernen, über deinen Sitz die Hilfe anzunehmen. Wenn du jetzt sagst Galopp, dann ganz vorsichtig durchparieren zum Trab, aber mach die Hand weg. Keine Zügel, um die Parade zu geben. Also gibst jetzt mal keine Parade, sondern wirklich nur mal über deinen Sitz die Übergänge reiten, dass der mal lernt, auf die Hilfen des Reiters Schenkel- und Kreuzhilfen zu reagieren und ohne die Hand zu benutzen.
Das setzt ja so in meiner naiven Welt so ein bisschen voraus, dass es einen gewissen Willen gibt zu lernen auch. Weil Klecks ist ja eigentlich auch groß in Ignoranz, ne? Eigentlich, dass der halt einfach quasi, du machst nichts, dann macht er auch nichts, so ungefähr. Also war das denn tatsächlich eine Strategie, um ihn näher an dich ranzukriegen? Weil eigentlich ist doch, wenn ich es richtig verstehe, wenn du sagst, ich habe ihn nicht vor mir, dann, also es fehlt so die Verbindung zu dem Pferd, oder? So der Draht, die Einflussmöglichkeit, oder ist das falsch ausgedrückt?
Du Ignorant guckst ist das richtige Wort für das Pferd. Also der ignoriert ja auch gerne mal, auch am Boden ist der ja so ein kleines bisschen ignorant. Wenn ich sage, geh mal auf die Seite, dann dauert das 3 Sekunden.
Lange Leitung,
der,
so,
genau,
ne?
Genau, bis ja. der mal sagt, okay, dann gehe ich mal auf die Seite. Und das gilt es halt wirklich so, dass er einfach so ein bisschen prompter reagiert. Und ich muss immer wieder nach wie vor ihn auffordern, komm, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Aber gleichzeitig sage ich jetzt aber auch, ich nehme die Hand mal weg, trag deinen Kopf mal selber. Und ich habe ihn halt bisher schon, also für mich war es immer so ein bisschen einfacher, wenn ich diesen Zug am Zügel hatte, wenn ich ihn so ein kleines bisschen vorne mehr dran hatte, dann habe ich auch das Gefühl gehabt, ich kriege das Genick ein bisschen höher, weil wenn er mir ganz abtaucht, läuft er gar nicht mehr. Mhm. Und wenn ich die äußere Hand so ein bisschen mehr dran hatte, dann habe ich immer diese Kontrolle über das Genick und konnte das Genick ein bisschen höher halten, dass er
genau.
nach vorne geht. Aber Herr Wille hat gesagt, wir versuchen das jetzt mal, dass der von alleine das Genick hochnimmt, dass du den nicht mehr trägst, dass du nicht mehr da die Hand hinstellst und ihm sagst, ich halte deinen Kopf schon hoch.
Aber dann habe ich es doch richtig verstanden, genau. dass du sozusagen was aus der Hand gibst, im wahrsten Sinne des Wortes, wo du eigentlich ihm Hilfestellung auch ein Stück weit gibst oder ihn versuchst, in eine bestimmte Richtung zu kriegen, etwas zu tun. Und das lässt du dann bleiben und man legt es in die Hände des Pferdes sozusagen. Du musst es selber tun. Und ich genau. hätte jetzt unterstellt, dass also quasi der letzte Kandidat, der selber etwas tut, eben der Klecks ist. Also dass das quasi zum Scheitern verurteilt ist. Aber also deshalb die Frage, hat es denn irgendwie einen Effekt gebracht, der auch noch in die richtige Richtung gewiesen hat sozusagen?
Ja, es hat schon einen Effekt gebracht. Auch jetzt so in dieser Woche im Training habe ich auch wieder ganz viel dieses Trab halten und dass er mal hinten wirklich auch geschlossen steht. Er steht ja immer offen hinten. Also egal, ob ich das Bein dran mache, die Hand dran mache, egal wie ich das reite, diese Parade zum Halten, er steht immer hinten rechts offen. Also das ist egal. Das war immer schon so. Auf jedem Video sehe ich das, in jeder Prüfung sehe ich das, dass er immer so hält. Und dann, jetzt ist dieser Anspruch, der muss auch mal lernen, sich selber zu schließen. Und wenn er nicht korrekt steht, dann kommt von hinten die treibende Hilfe im Stehen, bis der hinten unterschiebt und beide Hinterbeine so ein bisschen unter seinen Schwerpunkt hinstellt. Und dann wird er erst gelobt. Aber das ist so Fisselarbeit. Man muss ihm wirklich mit so ganz kleinen Schritten beibringen, ich möchte, dass du dein Hinterbein benutzt und dass du unter deinen Schwerpunkt schiebst. Und das sind so kleine Hilfsmittel, diese Parade zum Halten, auch ohne die Hand. Wirklich nur über den Sitz. Und dann ausatmen, ganze Parade mit Bein und Kreuz und dann muss er hinten unterschieben und nicht vorne am Zügel ziehen, sondern er muss sich dann aufrichten, muss vorne hochkommen und muss hinten die Kruppe ein bisschen absenken.
Jetzt sagst du ja immer, der AC/DC ist so ein Kandidat, der will dir gefallen. Also der eifert so auch um deine Anerkennung. Ist es denn bei Klecks ein Stück weit auch so? Also will der auch gelobt werden? Findet der das gut? Also ich frage jetzt. Also,
ja, wenn er was gut macht und ich lobe ihn, dann merkt man schon, dass es das nächste Mal besser macht.
Ja, okay. Ja.
Also das merkt man schon, das kommt auch an bei ihm. Man muss ihn aber ganz überschwänglich loben, weil das ist weil immer sonst, so.
Okay.
Ah, hast du mich jetzt gelobt? Echt? Nee, oder? Ich weiß nicht so genau. Also er ist ja schon so ein bisschen so ein kleines bisschen dran von sich. Sag mal, er hat das Hirn, das ist so groß wie eine Erbse, weil der Kopf ist ja auch so klein, da passt gar nicht mehr Hirn rein.
Jetzt nicht so böse sein zu deinem Pferd. Das ist ja.
Nein, aber wir haben wirklich die Strategie noch mal so ein bisschen geändert. Und Herr Wille sagt auch, man sieht es dem Pferd wirklich nicht an. Also selbst sein geschultes Auge hat gesagt, also das sieht, der hat einen unerschütterlichen Takt. Das sieht alles so aus, als hättest du das Pferd vor dir und vor deinen treibenden Hilfen. Und ich habe dann halt wirklich noch gesagt, es ist aber so mühsam. Ich hätte gerne so ein kleines bisschen mehr Leichtigkeit und ein bisschen eine schnellere Reaktion am Bein, dass ich auch zum Beispiel so Sachen wie Übergänge zulegen und so, da muss ich auch wirklich jetzt, wenn ich das jetzt übe, auch so ein diagonale Mitteltrab und wenn er nicht sofort zündet, dann kommt aber wirklich mein Bein so, weißt du noch, hier zulegen heißt zulegen, nicht einschlafen. Da fordere ich jetzt auch wirklich so dieses richtig zulegen, nicht nur so ein bisschen. Mhm.
Also, ja, ich überlege gerade, ist das jetzt gut? Oder also wenn man jetzt einen Freund hätte als junges Mädchen, weißt du, also dann wäre das doch so der Typ, nach dem sich alle umgucken, aber weil er wahnsinnig gut aussieht. Ja, der kriegt. Das müssen wir. Oh.
Entschuldigung. Wir schneiden das weg. Du kannst ja den Gockel drüber legen.
Das muss ich wirklich machen jetzt. Also, nein, ich meine, also es gibt ja jetzt noch, also dass du immer gleich auf dieser sexuellen Schiene bist. Also ich hätte jetzt aber, ja, das ist so einer, nachdem man sich auf der Straße umdreht und mit dem würde ich ja gerne mal ausgehen, aber dann merkt man, der kann doch nicht mal, weiß ich nicht.
Loch in Schnee pinkeln.
So irgendwie, also der kriegt halt sonst nicht so viel auf die Reihe im Leben. Aber irgendwie sieht's immer irgendwie gut aus. Sowas gibt's ja. Also ich glaube, der Vergleich trifft's ja schon so ein bisschen. Weil das Problem hast du ja, also du musst ja wirklich immer erklären, die Leute sagen immer, das sieht so toll aus. Und du musst dabei immer sagen, aus Reiterinnensicht ist es jetzt aber ehrlich gesagt viel schwerer, als es aussieht.
Das ja, aber lieber so, als wenn man auch noch sehen würde, dass ja, es schwer das ist, oder?
So rum, naja, stimmt schon. Deshalb, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also du kannst schon auch damit leben, dass es wenigstens gut aussieht. Also er lässt dich ja immer gut aussehen. Das sagst du ja schon auch immer.
Ja, und man muss auch wirklich dazu sagen, also dass da auch kein falscher Eindruck entsteht. Das ist auch Jammern auf hohem Niveau. Mhm, ja. Also ich habe ja auch einen Anspruch an meine Pferde, den vielleicht jemand anders nicht hat, ich weiß es nicht, aber ich sitze ja auch schon mitunter mal wieder auf anderen Pferden und dann merke ich dann schon immer, okay, also auch Klexi ist eigentlich, also das ist ein gut gerittenes Pferd, das kann man wirklich nur so sagen. Also der ist nicht irgendwie, dass man sagt, oh, den kann man gar nicht reiten oder so. Nein, im Gegenteil, mein Anspruch ist nur extrem hoch, weil ich auch gewohnt bin, jetzt auch noch von Nixon und auch AC/DC, die Haflinger sind halt schon extrem rittig. Also das muss man wirklich sagen, vor allem AC/DC ist ein super rittiges Pony. Natürlich hat der auch so seine Phasen, wo der stark wird, wo der mir mal auf der Hand liegt. Es geht nicht immer alles leicht. Aber eigentlich, wenn AC bei mir ist, ist es ein Vergnügen, das Pony zu reiten. Und da muss ich nicht viel machen, da muss ich nicht viel ackern. Der läuft dann. Und so diesen Anspruch habe ich natürlich auch an den Klexi. Bei ihm dauert es halt nur immer so ein kleines bisschen länger. Aber ich muss ja auch sagen, wenn der mal läuft, ist das super. Und das habe ich auch mit dem Herrn Wille besprochen. Wenn ich den vor meinen Hilfen habe, dann kann ich mit diesem Pferd alles reiten. Also auch da ist es so, der muss vor mich, der muss da vorne ziehen, hinten muss der Motor angehen und dann kann ich alles reiten, was ich will. Ich glaube, dann kriege ich auch einen Wechsel ausgelöst. Hm.
Und irgendwie ist bei beiden auch so die Überschrift so nach dem Motto, das kann noch ganz schön, also das kann noch so richtig gut werden. Ne? Also man hat so das Gefühl, beide sind so Weihnachtsgeschenke, die noch nicht vollumfänglich ausgepackt sind. Aber
wenn sie gesund bleiben und es so weitergeht, also ich hoffe schon, dass beide in 2-3 Jahren schon auch so in Richtung S-Niveau sich bewegen. 4-5 Jahren.
Also Paris Olympia kommt zu früh nächstes Jahr. Das schon. Schleierhalle, ist das eigentlich denkbar? German Masters, aber das ist auch zu hoch, oder?
Ja, da muss man sich qualifizieren. Ich weiß gar nicht, wie viel. Da gibt's einige Qualifikationsprüfungen, da muss man ganz vorne dabei sein. Also mit dem Haflinger eher nicht. Und mit dem Klexi, da bin ich dann, bis der soweit ist, bin ich wahrscheinlich schon zu alt, um sowas zu reiten.
Ann-Kathrin Rieck wollte die jüngste Teilnehmerin auch sein, die da je teilnimmt. Das hat sie nicht ganz geschafft, aber sie hat es geschafft. Vielleicht können wir ja irgendwie eine Statistik fälschen.
Vielleicht könnte ich die älteste sein, die da je teilnimmt.
Das wäre doch was.
Das kriege ich hin wahrscheinlich.
Vielleicht kriegen wir ja irgendwie eine Statistik gefälscht. Wollen wir da vielleicht mal kurz drüber reden?
Ja, dann, den, genau, dass oder? Man einfach mal vielleicht so eine Quali fälscht. Das ja, wäre genau. Auch cool.
Qualifikation, kein Problem. Hex, Hex und dann schwubbeldiwupp. Warte mal, ich drücke mal den Themenwechselknopf. Den haben wir schon ewig nicht mehr gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch finde. Sofort gefunden, fantastisch. Unser Lieblingszüchter Hans schreibt, unser Hund, wenn es irgendwie Nebengeräusche gibt, unser Hund, ist blind und schwänzelt unterm Tisch rum, weil sie in den Schnee will. Ne? Das hat sie auch irgendwie schon gerallert, dass es nach der Aufzeichnung in den Schnee geht und sie will, ja. Wir reden, aber wir reden nicht mit ihr.
Wir nehmen das die Alte. Arschrutscher mit und rutschen den Berg runter.
Ach, so machen wir es.
Voll ja. Geil.
So, vorher holen wir uns aber noch unsere Klatsche vom Hans ab. Hallo lieber Chris und liebe Jenny. Ein paar Anmerkungen zur Folge 249. Und zwar, ich versuche das jetzt so ein bisschen zu raffen, weil es ist doch sehr recht umfangreich. Aber also wir hatten über die Ranglisten gesprochen, die besten Haflinger des Jahres 2023. Und Hans im Kern merkt an, dass es ja die Haflinger und die Edelblut-Haflinger gibt, also die Edelblüter. Und seine Argumentation ist, man müsste die doch sicher, also er schreibt das mit so einem, ne? Also das müsste man doch sicher in einer Rangliste führen, weil es sind ja beides Haflinger. Und dann schreibt er, dass also AC/DC nach Gewinnsumme in dieser zusammengeführten Rangliste auf Platz 10 von 422 Pferden liegt. Wow, was für ein tolles Pferd und eine tolle Reiterin.
Danke, lieber Hans.
Danke, herzlichen Glückwunsch, 3 Ausrufezeichen. Und nach Ranglistenpunkten liegt er auf Platz 15. Jenny, bevor ich dich jetzt frage, was du davon hältst, eine oder zwei getrennte Ranglisten oder eine gemeinsame für die Haflinger und die Edelblut-Haflinger, die ja auch Haflinger sind und die sich ja laut Helen Reichel, die wir ja auch hier schon im Podcast hatten, selber Hafi und Edelhafi-Züchterin.
Weber heißt sie jetzt, glaube ich.
Okay.
Ne? Helen Weber.
Also für mich wird es immer Helen Reichel. Egal. Und sie hat ja auch gesagt, dass die sich gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Aber bevor du mir jetzt erklärst, warum... Also was du als Angeklagte zu deiner Verteidigung zu sagen hast, muss ich sagen, der Hans hat ja auch nochmal Ranglisten geschickt und da stehen hinten auch so die Summen, die die Pferde verdient haben.
Oh, wie viel hat denn AC verdient? Auch,
genau, also hier steht zum Beispiel Ariano von unserer Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner, 1.191 Euro.
Und siehst du mal, mit so. Reiten wirst du nicht reich.
So, es ist aber, und es ist der einzige, der vierstellig ist in dieser Rangliste. Und der AC/DC, lass mich kurz gucken, 200. Platz 15, 463.
So viel habe ich gewonnen mit ihm. Mhm. Krass.
So.
Was habe ich mit dem ganzen Geld gemacht?
Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Das würde ich auch gerne mal wissen. Ja, jetzt aber, also Haflinger, Edelblut, Haflinger. Also man kann einfach sagen, Hans hat recht und Hans hat recht. Das tut uns leid. Oder willst du dich nochmal unbeliebt machen?
Nein, es ist doch eine eigene Rasse. Der Edelblüte ist eine eigene Rasse. Hans hat recht.
Und wer sollte das besser wissen als ein Züchter eigentlich?
Also, ja, genau. Entschuldigung, Hans. Wird nicht wieder vorkommen.
Okay. Also wir haben, ja... Aber also wir tendieren dazu, uns jetzt einmal rituell selbst auszupeitschen und zu sagen, Hans hat recht. Und
also aber als Folge, dass Hans, also die Folge aus der Tatsache, dass der Hans ja recht hat, müssten die Edelblüter eigentlich auch am Europachampionat teilnehmen dürfen. Dürfen sie nicht. Es dürfen nur dürfen sie reingezogene nicht? Haflinge. Oder mit maximal 1,56, glaube ich, Prozent
okay.
teilnehmen.
Und okay. Und aber es gibt aber Turniere, wo die natürlich dann auch beide teilnehmen und da macht es ja dann keinen Unterschied. Ne? Also wenn man zum Beispiel Nicole Weidner gegen hier Franzi Keet und so, die hat genau. Edelblüter und das ist ja immer, das sind ja immer spannende.
Genau, der Wettkämpfe. Armani ist ein Edelblüter, ich glaube, der hat relativ viel, 15% oder so. Und der Ariano ist reingezogen. Also der hat unter 1,56%, wenn er überhaupt, weiß ich gar nicht, müsste ich mal in die Zuchtbescheinigung gucken. Aber am Europa-Championat dürfen tatsächlich die Edelblüte nicht teilnehmen.
Alles klar. Also es gibt.
Obwohl es ja eigentlich, ist ja auch ein Haflinger, ne? Also wenn man diese Argumente jetzt so bringt, ist ja auch ein Haflinger, der sollte auch da teilnehmen dürfen.
Also wir einigen uns drauf, also man könnte es auch anders sehen sozusagen, oder also die Veranstalter von der Europameisterschaft sehen es, also die lassen die Edelblüter jetzt nicht zu ihrem geheiligten Europa-Championat. Und also das würde deine oder die Sichtweise aus Folge 249 so ein bisschen stützen. Aber wir haben ein großes Herz. Es ist, also wir sind im Advent.
Ja, also ist es mir ja auch Schnuppe.
So, und also, und dann wären dann da so Vögel wie der besagte, wie heißt er gleich wieder von der Franzi Keet?
Der Armani. Aber nenn ihn doch nicht Vogel. Es ist halt ein Edelblüterhaflinger.
Der Edelblüter, genau. Der ist dann in dieser Rechnung, wenn man beide zusammenzieht, dann ist der da halt mit drin und da sind dann noch ein paar, da schummeln sich dann noch so ein paar.
Genau, so da schummeln sich noch so ein paar rein.
Dazwischen. Ah ja,
wir sind großzügig, dürfen alle mit rein.
Nee, nicht alle, aber.
Aber die Edelblüte,
die Edelblüter
dürfen alle
eben
mit rein.
Genau, so. Hans, tut uns leid. Jetzt ist gut.
Also ob wir uns dann sehen auf der, kannst du es wieder rausschneiden, mein Gestammel.
Wir schneiden gar nichts.
Doch. Wäre ja schön, wenn man sich auf der Europameisterschaft dann wenigstens sieht nächstes Jahr, weil so viele Haflinger-Turniere wird es ja, glaube ich, nicht geben.
Das
im
stimmt.
Jahr der EM.
Womit machen wir weiter?
Weißt du, du bist der Redakteur.
Ich bin der Redakteur. Ich hätte ja Sympathien, ich weiß nicht, wenn wir jetzt gesagt haben, dass wir uns mit den Tierärzten beschäftigen und es dann quasi schieben, das ist ja auch doof, ne?
Ja, ach, ich habe auch gar nicht so viel zu sagen.
Okay, dann reden wir jetzt, bevor wir mit Ann-Kathrin Rieck sprechen, noch kurz über die Tierärzte. Einverstanden? Ich suche mal raus, was hier unseren Facebook-Account und unser Posting und was es da an Kommentaren dazu gab. Wie gesagt, es ist so umfangreich, man kann das gar nicht alles vorlesen. Aber wir hatten ja auch schon gesagt, dass du noch mal so eine eigene Sicht der Dinge hast. Also zunächst mal gefragt vielleicht, hast du Verständnis für die Aufregung, die herrscht? Ich meine, wir leben in Zeiten von einer relativ hohen Inflation, auch wenn die jetzt so wieder zurückgeht und so nach und nach. Und aber so die Preissteigerungen des letzten Jahres, das ist ja schon an allen Fronten, alles ist teurer geworden. Und jetzt langen die Tierärzte gefühlt auch schon kräftig hin mit einem starken Schluck aus der Pulle. Das wird ja auch so ein bisschen verargumentiert, die haben halt nicht so oft erhöht in der Vergangenheit, da ist bestimmt auch ein bisschen was dran, so, ne?
Aber, also ich glaube, man muss das auch so ein kleines bisschen differenzieren. Die Pferdehalter, und es trifft ja aber auch, wie Nicole Weidner so schön geschrieben hat, die Oma von nebenan mit ihrer Miezekatze. Also ja, die trifft ja, es ja auch. Und ich kenne einige Tierärzte und ich weiß auch, dass das kein gut bezahlter Beruf ist, wenn man irgendwo als angestellter Tierarzt arbeitet und auch mit einer selbstständigen, zum Beispiel Pferdefahrpraxis, wird man nicht reich und man muss ganz viele Stunden arbeiten. Und ich habe auch so ein kleines bisschen Verständnis dafür, dass die Tierärzte, also dass die Gebührenordnung jetzt sagt, wir erhöhen die Preise mal um mehr als, keine Ahnung, 1 Cent oder nur so ein kleines bisschen. Also ich finde schon, dass die Tierärzte das, was sie leisten, auch honoriert haben sollen. Weil Tierarzt ist kein leichter Beruf und mit vielen Arbeitsstunden verbunden. Und wenn ich dann so rechne oder wenn ich noch so überlege, meine Tierärztin, also ganz oft machen wir das so, wenn ich irgendwas habe, wo ich unsicher bin, dass ich das filmen kann und ihr ein Video schicken kann und eine Sprachnachricht und können Sie mal gucken, meinen Sie, es ist nötig, dass Sie kommen? Und sie nimmt sich die Zeit und guckt sich das Video an, hört sich meine Sprachnachricht an und unterhält sich quasi mit mir. Das kostet ja auch ihre Zeit und berechnet das nicht. Aber trotzdem, ich bin ja nicht der einzige Pferdebesitzer, der mit sowas an sie herantritt. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann aber auch sagt, okay, wenn ich aber jetzt mich in Bewegung setze und zu dir komme, dann kostet es halt nun mal die Fahrtkosten und auch diese Hausbesuchsgebühr, die ja jetzt seit neuestem auch für die Pferdehalter auf der Rechnung ist mit 34,50 Euro plus Steuer. Das ist schon happig. Also das sehe ich auch so. Und auch mit der Hausbesuchsgebühr bin ich so ein bisschen, theoretisch kann ich meine Pferde aufladen und kann sie hinfahren in die Klinik oder auch zur Fahrklinik meiner Tierärztin. Also theoretisch geht das, dass ich sage, Frau Doktor, ich komme mit meinen beiden Pferden zu Ihnen und impfen Sie die bitte. Dann habe ich mir die Fahrtkosten und die Hausbesuchsgebühr gespart. Wenn sie zu mir kommt, dann berechnet sie das. Das aber, ist ja, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das jetzt verteufeln soll oder nicht, weil ich auch wirklich Verständnis habe für die Tierärzte, sowohl Kleintier als auch Pferdetierarzt mit der Fahrpraxis. Also,
aber bei einer Fahrpraxis finde ich Outspann doch so ein bisschen schon über diese Hausbesuche, weil die haben ja häufig auch keine eigene Praxis tatsächlich, sondern die Praxis ist eben die Fahrpraxis. Also ich verstehe, wenn ein Tierarzt eine Praxis hat und als zusätzlichen Service bietet der an, ich komme auch zu dir, aber die Fahrpraxen, korrigier mich, aber da ist doch häufig auch das Geschäftsmodell einfach, dass man eben über die Lande fährt und seine Patienten besucht, oder? Also das ist doch da schon. Und
die haben auch oft gar keine Praxis.
Die haben auch gar keine, genau. Also da, ouch, das kann ich nachvollziehen, dass man da ein dickes Fragezeichen dahinter
macht. Aber ich glaube, man kann das, diese Grenze zu ziehen, dieser Tierarzt hat ja eine Praxis, wie zum Beispiel eine Pferdeklinik. Und die Grenze zu ziehen dann, ja, aber der Tierarzt hat keine Praxis, deswegen darf der das nicht berechnen, weil der muss ja sowieso durch die Gegend fahren. Und bei der Klinik gibt's eine feste Praxis und da können die Leute ja auch kommen mit ihren Pferden. Also vielleicht glaubst, sollte man,
schwer abzugrenzen,
genau,
oder?
Okay. Vielleicht sollte man das nochmal nachbessern mit dieser Hausbesuchsgebühr. Da bin ich so ein bisschen, ja, da ouch ich auch und da ist es nicht so ganz nachvollziehbar. Für die Katze oder den Hund, der vielleicht nur zu Hause behandelt werden möchte und da kommt der Tierarzt dann extra zu einem nach Hause, da kann ich das total verstehen, dass der dann sagt, hier, das muss ich euch aber berechnen. Und ich kann auch total verstehen, dass es eine Notdienstgebühr gibt, dass es einen Nachtzuschlag, wenn der Tierarzt irgendwann nachts im Notdienst kommen muss. Also auch das kann ich total nachvollziehen. Natürlich kann ich mir nie aussuchen, wann wird denn mein Pferd krank. Aber wenn es dann halt so ist, dann ist es so. Und dann muss ich aber doch auch Verständnis dafür haben, dass so ein Tierarzt vielleicht dann nachts aus dem Bett springt, sich ins Auto setzt und zu mir kommt oder zu meinem Pferd, um es zu behandeln.
Ja.
Und das sollte eigentlich auch entsprechend honoriert werden.
Du hattest noch eine andere Idee, aber wo man bei dem Thema ansetzen kann. Wir haben uns gestern auf dem Weihnachtsmarkt drüber unterhalten, worüber wir uns am Weihnachtsmarkt unterhalten. Ne? Und zwar jetzt nicht nur, also ab von der Gebührenordnung, sondern du hast gesagt, manche Dinge, die sozusagen der Sport wiederum vorschreibt, was man mit den Pferden veranstalten muss, Stichwort Impfungen. Und jetzt bist du ja kein Impfgegner, im Gegenteil, du bist eigentlich sehr hinterher, dass deine Pferde gegen die gängigen, gefährlichen, wichtigen Krankheiten geimpft sind, korrekt? Also das machst du ja schon immer, aber du sagst, zum Teil sind diese Vorschriften so, ja, wie sagt man, überzogen sind die. Also genau. Man könnte das anpassen.
Ja.
Was also meinst du konkret?
Ich finde, bevor man die GOT wirklich nochmal so verteufelt und eine Petition gegen die neue Gebührenordnung startet, sollte die FN vielleicht nochmal sich selber reflektieren und diese Impfvorschriften zum Beispiel nochmal überdenken, weil ein Impfschutz zum Beispiel Influenza oder Herpes, der hält ja länger als nur 6 Monate. Also das ist ja wirklich nur Kommerz für die Pharmaindustrie und eine Impfung gegen Influenza hält länger als ein halbes Jahr. Aber die Vorschrift ist, wenn du aufs Turnier willst, musst du deine Pferde alle 6 Monate gegen Herpes und Influenza impfen. Und da sage ich, also da tun sich zum Beispiel Reitschulen, die ihre Reitschüler mit den Ponys aufs Turnier schicken wollen, die tun sich da schon schwer und sagen, ja, ich kann aber doch nicht meine ganzen Ponys durchimpfen, das ist ja viel zu teuer. Und da ist schon der ein oder andere, der gesagt hat, ich kann mit meinen Reitschulkindern nicht mehr aufs Turnier, weil ich es mir nicht leisten kann, meine ganzen Pferde alle 6 Monate Herpes und Influenza durchzuimpfen. Mhm. Vielleicht könnte man da nochmal ansetzen, um auch so ein kleines bisschen den Pferdehalter und Turnierreiter und Vereine und auch Reitschulen zu entlasten, dass man da vielleicht nochmal ansetzt. Und genauso diese Herpesimpfpflicht, also die sehe ich auch so ein kleines bisschen differenziert. Das rührt ja daher, dass zum Beispiel in Spanien, vor 2 Jahren war das, glaube ich, als da der Herpes ausgebrochen ist, dass dann halt auch die FN gesagt hat, okay, wir führen jetzt eine Herpesimpfpflicht ein, dass sowas nicht nochmal passiert. Das kann ich nachvollziehen, aber nachvollziehen kann ich es zum Beispiel nicht, dass ich eine Herpesimpfung brauche, um auf das Turnier im Nachbarort zu fahren. Mein Pferd ist da nicht aufgestallt, mein Pferd ist da, bleibt da vielleicht 2 Stunden, geht eine Prüfung und fährt wieder nach Hause, dass man das vielleicht auch differenziert für Turniere, die zum Beispiel mit einer Übernachtung, wo die Pferde in einem Stallzelt stehen, dass man da sagt, okay, da braucht ihr aber bitte eine Herpesimpfung. Mhm. Also da kann ich nicht so nachvollziehen, dass man da eine Herpesimpfung zur Pflicht macht für alle und auch noch alle halbe Jahre. Also da oute ich schon und da finde ich, sollte die FN erstmal ansetzen und mal überprüfen, ob diese Vorschrift wirklich so viel Sinn macht. Und im Prinzip ist es ja auch den Leuten so ein bisschen das Geld aus der Tasche gezogen von der Pharmaindustrie.
Jenny, ich lese noch 2, 3 Zuschriften stellvertretend für die vielen, vielen vor, die wir bekommen haben. Unter anderem hat die Mama von Tanisha uns geschrieben, die ja auch schon, also bekannte Hafi-Reiterin und war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Also Alexandra hat geschrieben, dass Tanisha ihre kleine Hündin, einen adoptierten Straßenhund, für eine Nacht in der Klinik hatte. Verdacht auf Giftung, das hat sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt. Er wurde sie schreibt in Klammern nach aufwendiger Überprüfung der Zahlungsfähigkeit. Also da wurde dann auch gleich geguckt. Also er hat Blut abgenommen bekommen und der Hund wurde dann zur Kontrolle da behalten von 23.30 Uhr nachts bis 13.30 Uhr am nächsten Tag. Das macht dann, katsching, 2 volle Tage Unterbringung plus Futter, die da berechnet wurden. Der Hund hat sich erbrochen und hat gar nichts gefuttert. Insgesamt macht es dann einen Deckel von 1.500 Euro. Das ist ein Monatsgehalt für viele Menschen. Eine OP-Versicherung hätte in dem Fall nicht gegriffen. Also das, ja, 1.500 Euro ist ja mal eine Ansage. Melina Rapp, uns schreiben viele, die hier schon irgendwie mal eine Rolle gespielt haben. Sie schreibt, eine Anpassung der Preisstruktur ist völlig akzeptabel und gerechtfertigt. Was nicht akzeptabel ist, wenn man als Tierhalter das 2- bis 3-fache zahlen muss. Viele könnten sich selbst das Einschläfern nicht mal mehr leisten, geschweige denn eine notwendige Operation oder die jährliche Impfung. Yvonne hat geschrieben, da muss sich definitiv was ändern, dass Pferde teuer sind, gar keine Frage, aber das mit der Hausbesuchsgebühr ist abnormal. Da zahlst du für eine Impfung gleich mal fast 200 Euro, der Smiley mit den weit aufgerissenen Augen. Und selbst wenn man mit Hund oder Katze zum Tierarzt muss, haut es einen teilweise rückwärts um. Also da muss sich definitiv was ändern, sonst kann sich bald keiner mehr irgendein Haustier leisten. Und Kim hat so ein bisschen die andere Seite abgebildet. Sie hat geschrieben, ich arbeite selber beim Tierarzt und sehe das Ganze etwas anders. Die Gebührenordnung wurde seit 1999 nicht großartig angepasst oder deutlich erhöht. Tierärzte und ihre Mitarbeiter haben großen Arbeitsaufwand und verdienen dabei nur einen Bruchteil. Das mag zwar je nach Tierarzt variieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so einfach ist, sich über Wasser zu halten. Und das deckt sich ja, Jenny, mit dem, was du gesagt hast über ja unsere Freunde, die zum Teil auch eben in Tierarztpraxen arbeiten oder selber Tierärzte sind.
Also reich wird man nicht als Tierarzt.
Sagt,
die wenigsten werden reich als Tierarzt.
Sagt Jenny, die ein Tierärzte-Konglomerat zu ihren Kunden zählt.
So. Stimmt.
Ja, also ne, deswegen, hast du jetzt selber vergessen, ne? Also,
stimmt,
aber du machst
deswegen
die Buchhaltung.
Weiß ich ganz genau, dass Tierärzte nicht reich werden.
Wenn es jemand weiß, bis quasi auf die letzte Kommastelle, wie viel da so verdient oder auch nicht verdient wird, dann bist das ja du. Jetzt haben wir alle lange warten müssen, aber ein echter Knaller kommt jetzt ja noch. Ich habe es eingangs erwähnt und wir haben es immer wieder mal fallen lassen. Wir sind total froh und sehr happy, dass das geklappt hat. Und das Highlight kommt jetzt zum Schluss. Unsere Gästin ist auch bescheuert, ne?
Du erfindest immer neue Wörter. Ja, furchtbar. Svena, meine liebe Freundin aus Berlin, hat mir geschrieben, also weißt du, das Wort Höres, das höre ich ja das erste Mal bei euch. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Sag ich, nee, das hat der Chris auch erfunden.
Nein, also das ist jetzt, natürlich gibt es das Wort Höres.
Du hast letztens gesagt, du hättest es erfunden.
Wir schweifen schon wieder ab. Ann-Kathrin Rieck ist bei uns. Sie ist groß rausgekommen bei den German Masters in Stuttgart in diesem Jahr in der Hans-Martin-Schleyer-Halle. German Masters, wie gesagt, mit ihrem deutschen Reitpony Derrick. Sie ist Zweite geworden in der 2-Sterne-S und das nach einer Geschichte, die unglaublich ist. Schnallt euch alle an und wir sagen herzlich willkommen bei uns im Pferde-Podcast Ann-Kathrin Rieck.
Hi, schön, dass ich da bin.
Wir freuen uns total. Ich habe gelesen, dass schon allein der Start bei den German Masters für dich sowas wie ein Kindheitstraum war. Du bist 23 Jahre jetzt alt und es stand zu lesen, dass du als Kind schon davon geträumt hast, irgendwann mal in dieser großen Stuttgarter Schleierhalle zu reiten. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Als pferdebegeisterter Mensch oder, sage ich mal, Kind geht man natürlich als Baden-Württemberger grundsätzlich in die Schleierhalle jeden November. Mhm. Und das war natürlich immer toll, wenn man die Profis da gesehen hat. Und das war ein Riesen-Event. Und da habe ich schon als kleines Kind, ich glaube, da war ich 10 oder 11, habe ich immer gesagt, ich möchte einmal die Jüngste sein, die in der Schleierhalle reitet. Ich glaube, da hätte ich dann dazu 16 oder 17 sein müssen. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Aber es war trotzdem toll, auch mit meinen 23 dabei zu sein.
Und jetzt muss man ja dazu sagen, du bist ja nicht nur gestartet, sondern du bist auch noch enorm erfolgreich gestartet. Du bist nämlich Zweite geworden. Da reden wir auch gleich noch ausführlich drüber. Vorher würde ich weiß gar nicht, inwieweit du dich mit dem Pferdepodcast schon so ein bisschen auseinandergesetzt hast, aber du könntest jetzt Zeugin werden, wie ich mich um Kopf und Kragen rede. Und zwar mache ich ja den Podcast mit Jenny zusammen, meiner Frau, und die hat gesagt, du darfst am Anfang, also sie hat mich quasi instruiert, was ich auf keinen Fall sagen darf und was ich aber natürlich unbedingt sagen wollte. Und ich mach's jetzt einfach mal. Und zwar, ich erkläre dir jetzt mal, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar über Instagram. Da war ein Video zu sehen vom SWR. Und da hieß es, dass dein Pony Derrick quasi 20 Zentimeter kleiner ist ungefähr als alle anderen. Und trotzdem wart ihr so erfolgreich. Ihr seid in der 2-Sterne-S-Kür, seid ihr Zweite geworden. Wahnsinn. Und ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an die Geschichte, die wir in unserem Podcast erzählen. Da geht es nämlich auch um ein relativ kleines Pferd, einen Haflinger namens AC/DC, der auch immer kleiner ist als die anderen. Der tritt auch in Dressuren an. Und also Jenny sagte zu mir, du darfst auf keinen Fall sagen, Ann-Kathrin, du hast ja auch so ein Pferd, so ähnlich wie unser Haflinger, dass das dich vielleicht so ein bisschen peinlich berühren könnte.
Nein, um Gottes Willen. Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, das ist zwar eine andere Pferderasse, aber auch Haflinger können toll sein.
Okay, danke. Du bist sehr charmant und du federst das sehr elegant auf. Also du hast ein deutsches Reitpony, ist eine andere Rasse, ist auch, glaube ich, so vom Leistungsvermögen her doch nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer, ne, als ein Haflinger.
Ach, das will ich gar nicht sagen. Also ich glaube, das kommt einfach auf den Typ drauf an. Ich hatte auch schon Haflinger gesehen, es gibt ja auch Dressur-Haflinger, die wirklich gut im Sport mithalten konnten. Und ich glaube, da gibt es bei den deutschen Reitponys genauso. Also es gibt deutsche Reitponys, die einfach wirklich gut da in dem großen Sport mithalten können. Aber es gibt auch welche, die einfach, sage ich mal, für Kinder oder für den Freizeitbereich geeignet sind. Mhm. Das würde ich nicht mal auf die Rasse abhängig machen. Also das kommt wirklich, glaube ich, auf den Typ drauf an.
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir da, also Jenny ist sehr ehrgeizig mit dem Haflinger, von daher stimmt schon. Also das Ziel ist es, ihn vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck zu begleiten, hin zu S-Dressuren tatsächlich, und M-platziert ist er schon. Also von daher sind wir doch auf einem ganz vernünftigen...
Würde ich ihn mal nicht so kleinreden.
Okay. Trotzdem reden wir jetzt über dich und die German Masters in Stuttgart, weil du bist ja tatsächlich mit Derrick dann auf dieser Reise hin zu S bist du schon angekommen. Dir ist auch das Goldene Reiterzeichen verliehen worden. Ich glaube, 10 Esssiege muss man dafür haben, stimmt?
Genau, neun Ein-Sterne-Siege und ein Zwei-Sterne-Sieg brauche ich.
Ja.
Und 7 davon hat mir Derek ermöglicht, mein anderes Pony. Ich habe noch ein anderes Pony, der auch schon es gewonnen hat und es platziert. Und 2 meine Großpferdeschute. Darum okay. Da auch den wichtigen Zwei-Sterne-Sieg.
Wenn man dann so sieht, zum Beispiel in dem von mir erwähnten Video, Derek 20 Zentimeter kleiner als die anderen, also auch wenn er ja schon viele S-Siege auf dem Konto habt, hast du dich trotzdem so ein bisschen bei den German Masters speziell jetzt auch so in der Außenseiterrolle oder in der Rolle des Underdogs gefühlt? Kann man das schon so sagen oder ist das dann nur eine falsche Wahrnehmung jetzt, dass man dann so in so einem Video sieht, er ist kleiner als die anderen und ist so erfolgreich? Also war das so eine Underdog-Rolle für euch oder eher nicht?
Also ich würde schon sagen ein bisschen, aber eher, sag ich mal, weil auch so vieles internationales Publikum da war oder auch Teilnehmer. Also von den Richtern her würde ich jetzt nicht mal sagen, auch in der Prüfung nicht. Das waren ja alles renommierte Richter, die auch Ponyprüfungen richten und die auch, sag ich mal, sich in dem Ponysport gut auskennen und die Qualität zu schätzen wissen. Jetzt auf dem Abreiteplatz, da habe ich schon den einen oder anderen dummen Spruch gehört, als da die Springreiter mit unterwegs waren, hatten die auch mal gefragt, wir sind auf Ponyprüfungen und dann habe ich nur in meinem Kopf gedacht, wenn ihr wüsstet, was das Pony gestern geleistet hat, dann hätten die, glaube ich, blöd geguckt. Aber das fällt natürlich schon auf, wenn da so ein kleiner Zwerg in der Abreiterhalle rumläuft.
Okay, also auffallen tut ihr schon. Aber Leute, die sich damit auseinandersetzen, Wertungsrichter zum Beispiel, die können das dann schon einordnen und sagen, okay, der ist zwar ein bisschen kleiner, aber der kann da schon mithalten, weil er eben so gut ausgebildet ist und weil er das kann, was du mit ihm eben dann leistest.
Ja, und man muss auch einfach sagen, also Derek hat natürlich unheimlich viel Qualität und das sieht man natürlich auch. Und der bewegt sich ja, ich würde schon sagen, wie ein Großpferd. Und ich glaube, da fällt es dann auch den Juroren oder Richtern eben einfacher, das einzuschätzen und einzuordnen. Also von dem her glaube ich, dass wir da keinen Nachteil mit hatten.
Man muss schon sagen, du hast das gemacht, ne? Du hast ihn nicht von ganz klein auf ausgebildet. Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du Derek 5-jährig bekommen und da war er so auf A-Niveau, ne? Also dann ist es aber schon eine ganz schön steile Kurve, die ihr da hingelegt habt.
Ja, das sind jetzt auch bald 5 Jahre. Also Derek kam ja Ende 2019, 4 Jahre, kam er zu uns. Und eigentlich sollte er praktisch als Ausbildungspony da sein und sollte eben dann später auch in den FI-Sport, also der L2-Sterne-Sport, wo die ganzen Kinder praktisch unter 16 Jahre die Ponys reiten. Mhm. Da sollte er eigentlich später hin. Und dann kam ja der Unfall von ihm. Und ich glaube, das war... Ja, manchmal fragt man sich ja, für was das alles gut sein soll, wenn man so ein bisschen eine Pechsträhne hat. Aber ich glaube, das war das Schicksal, das uns zusammengehalten hat. Und deswegen blieb er und praktisch habe ich ihn weiter ausgebildet.
Wo du es jetzt selber ansprichst, das scheint ja tatsächlich so ein Schlüsselereignis auf eurer Reise zu sein. Ich habe ehrlich gesagt versäumt, mir nochmal genau rauszuschreiben, was die Verletzung war. Irgendwas mit Höckern, irgendwas Schwerwiegendes und auf dem Rücken habe ich mir erklären lassen. Ne? Sind das irgendwie Knochen, die da zu Schaden gekommen sind? Also Derek war schwer verletzt. Erzähl kurz, wie ist es passiert und inwieweit, also das hat euch auch völlig außer Gefecht gesetzt, ne?
Genau, also das war ja alles so, also er kam da Ende 2019, dann haben wir ihn langsam Richtung Dressurfelder L gebracht. Und ich bin dann auch im Sommer, also das war ja dann 2020 das Corona-Jahr, da durfte man ja wenig auf Turnier und dann durfte ich aber einmal starten, da hat er auch gleich Dressurpferde-L gewonnen und dann hatte ich natürlich viel Zulauf. Also da waren schon alle Augen auf ihn gerichtet und das ist natürlich das Ponys besonders. Ich hatte dann auch Kundschaft für ihn da und wir wollten dann, das war im Juli, wollten wir wieder auf Turnier fahren und einen Tag, nachdem ich auch Kundschaft da hatte, habe ich ihn aus der Box geholt und er hatte 2 dicke Füße. Und dann habe ich mir da erstmal nichts Schlimmes dabei gedacht. vielleicht hat er sich blöd angeschlagen oder wie auch immer, wollte ich ihn dann noch in die Kühlmaschine stellen, um zu gucken, ob die Füße danach abgeschwollen sind. Und dann habe ich festgestellt, dass er auch einen ganz dicken Rücken hat. Und damals haben wir ihn dann in die Klinik gebracht, weil mein Tierarzt meinte, als ich ihm das erzählt habe, ich soll sofort kommen. Und der hatte das dann geröntgt, weil er da irgendwie mit den Blutergebnissen nicht so übereinstimmig war. Und hat dann festgestellt, dass er sich 6 Dornfortsätze gebrochen hat und 2 um 180 Grad gedreht. Also Dornfortsätze sind praktisch wie bei uns an der Wirbelsäule relativ weit oben an der Halswirbelsäule, beziehungsweise da, wo beim Pferd praktisch der Sattel liegt, ist das bei ihm. Und die 6 Stück waren gebrochen, genau. Und das war natürlich schon ein großer Schicksalsschlag. Also ich habe gedacht, mit dem kann ich jetzt gar nichts mehr anfangen. Also der wird Rentner werden. Mhm. Und der war ja damals 6 Jahre alt. Also das war schon sehr früh. Und ja, dann hieß es für uns 5 Monate Boxenruhe erstmal und dann weitersehen. Und in den 5 Monaten, das war schon, würde ihn als wirklich Ausnahme brav beschreiben. Also er hat wirklich die Zeit brav abgesessen. Er durfte zwar raus zum Putzen, aber das war es auch. Also die Strecke vor die Box und wieder rein. Und nach den 5 Monaten durften wir 2 Wochen Schritt gehen. Das war natürlich dann nicht so schön, weil da hat er natürlich dann Blut geleckt und hat gesagt, jetzt darf er wieder was tun.
Okay.
Ja, und dann Weihnachten saß ich das erste Mal wieder drauf und das war überraschend gut.
Okay. Gibt es eine Erklärung dafür, wie sowas passieren kann, dass man da diese Fortsätze bricht?
Ja, also da muss natürlich schon sehr starke Kraft aufgekommen sein. Er ging an dem Tag noch in der Kühlmaschine. Es hat zwar niemand was gehört oder gesehen, aber wir vermuten, dass er sich da überschlagen hat. Also aus welchen Gründen auch immer. Hat er vielleicht auch zu viel Energie gehabt oder hat ihn, ich sag mal, da laufen ja immer so Bänder durch, ob ihn das irgendwie überholt hat und ob er erschrocken ist. Hm. Oder er hat sich in der Box ganz doll festgelegt, obwohl das dann auch eher was auf die ausmacht. Wir wissen es nicht, aber okay. Man kann nur spekulieren. Aber es hat die Tatsache natürlich auch nicht geändert, dass es passiert.
Ja.
Und genau, und dann kam so eine richtig aufregende Zeit, nachdem wir wieder anfangen durften. Also es waren wirklich so auf uns ab. Ein Tag ging er gut, ein Tag ging er ganz schlecht. Und ich habe das dann gleich gespürt. Das war wie, ja, es war dann auch im Winter, es war kalt. Das ist wie, wenn sich mal was gebrochen hat. Da ist alles im Winter bei der Kälte auch nicht so geschmeidig. Und die Tierärzte waren aber immer gute Dinge und haben gesagt, der braucht Muskulatur. Da muss sich so eine Knochenbrücke bilden und eine Muskulatur drüber bilden. Und dann wird das wieder gut. Und das hat dann schon nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis das wirklich stabil wurde.
Wahnsinn. Die Zeit, in der ihr dann so bemerkenswerte Erfolge gefeiert habt, die ist ja ohnehin schon kurz. Und wenn man dann überlegt, dass euch ja fast ein komplettes Jahr durch diese Verletzung noch verloren gegangen ist, also umso bemerkenswerter wird ja diese ganze Geschichte dadurch, ne?
Ja, ich würde sagen, das hat uns sogar so doll zusammengeschweißt. Also
okay.
Am Anfang war für mich klar, das Pony ist zur Ausbildung da und er muss irgendwann wieder gehen und da will ich mein Herz auch gar nicht so doll dranhängen. Das ist einfach so, das gehört, sage ich mal, dann dazu. Es gibt auch neue, nette Kinder, die sich um die Ponys gut kümmern und da war ich immer so ein bisschen auf Abstand und in der Zeit natürlich habe ich alles dafür gegeben, dass er wieder gesund wird. Ne? Also ich habe ihn wirklich mit Magnetfeld und Co. Und ich habe alles dafür getan, einfach, dass er wieder fit wird, weil die Chancen relativ gut standen. Mhm. Und ich glaube, das hat unsere Verbindung jetzt auch so ausgemacht, dass wir ja wirklich so durch dick und dünn zusammengehen können.
Okay. Und mittlerweile steht es nicht mehr zur Debatte, dass er irgendwie weggeht, oder? Jetzt ist er dein Pony.
Nein, ich glaube, sowas kriegt man nur einmal im Leben und darauf sollte ich gut aufpassen, ja.
Okay. Okay, hilf mir ganz kurz, ich habe gelesen, also du bist mal gefragt worden, machst du das eigentlich beruflich mit den Pferden und da war deine Antwort noch nicht. Jetzt ist aber die Rede auch von, es waren Kunden da, Interessenten, das klingt dann doch so ein bisschen so, dass du dich sozusagen professionell um das Pony gekümmert hast und um seine Ausbildung und dass er dann eigentlich mal weiterverkauft werden sollte. Wie ist es bei dir? Bist du professionelle Reiterin oder noch nicht? Oder was ist so der Stand der Dinge?
Ja, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber nein. Ich reite zwar wirklich viel und ich habe viele Ponys am Stall, aber Ich mache das nicht beruflich, das war auch länger die Überlegung. Aber ich glaube, für mich die richtige Entscheidung, das nicht beruflich zu machen, das soll immer mein großes Hobby bleiben und meine Passion. Ich möchte davon nicht leben müssen. Deswegen bin ich in der Firma von meinem Vater bzw. von meiner Familie tätig im Büro. Mein Papa hat einen Holzbaubetrieb, sehr erfolgreich. Und da bin ich praktisch für alles, was im Büro zu tun ist, zuständig. Und das verbinde ich eben mit der Reiterei. Und immer wieder habe ich natürlich, sag ich mal, Leute, die Interesse an Ponys haben. Aber auch da muss ich die Leute oft weiterleiten, weil ich selber einfach, ja, es ist mein Spaß und mein Hobby. Und ich möchte natürlich auch was erleben mit meinen Pferden. Und genau, aber es macht natürlich trotzdem Spaß, die Pferde von klein auf zu begleiten.
Ja, ja. Wir lernen also, dass aber auch deine Eltern sozusagen nicht professionell was mit Pferden zu tun haben oder so. Wie hat man sich das vorzustellen? Hast du, also bist du ganz normal in einem Einstellerstall oder habt ihr doch irgendwie eine eigene Reitanlage? Wie sind so deine Trainingsbedingungen?
Genau, also meine Familie sagt immer, sie sind praktisch zu den Pferden gekommen wie Maria, Mutter Gottes, zu dem Kinde.
Okay.
Also die hatten gar nichts damit zu tun. Meine Großurtante praktisch, die ist früher geritten und hatte auch einen eigenen Hof. Wir sind praktisch, also ich bin als kleines Kind, so also praktisch haben meine Eltern gesagt, ja, dass du von der Straße aufgehoben bist, gehst du mal einmal die Woche zum Reiterhof. Und das war dann hier bei uns so ein Gnadenhof im Dorf. Mhm. Und dann kam irgendwann mit 8 mein erstes eigenes Pony und da waren wir natürlich auch ganz normal in einem Einstellerstall. Und irgendwann hat sich das, sag ich mal, so weiterentwickelt. Da haben dann die Trainer gesagt, das Kind hat Talent, die braucht noch ein erwachseneres Pony. Und so hat das, sag ich mal, alles seinen Lauf genommen. Wir waren auch bis 2020 Einsteller und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir eine Anlage pachten konnten. Wir haben ja dann doch auch, sag ich mal, viele Ponys gehabt und da wäre das auch lohnenswert gewesen. Durch meinen Vater seine Firma hat er dann praktisch hier in der Nähe, weil der da ein Gebäude renoviert hat, eine Reitanlage praktisch gesehen und kennt den Besitzer auch sehr gut. Und dessen Reitanlage haben wir jetzt gepachtet seit auch bald 3 Jahren.
Okay.
Und sind da praktisch beheimatet mit allen Pferden.
Cool, also eine gepachtete Reitanlage sozusagen, dein reiterliches Zuhause. Wir versuchen ja immer mit dem Haflinger so ein bisschen auch zu lernen von denen, die richtig erfolgreich sind. Das hat bei dir bis jetzt ja total gut funktioniert. In der Trainingsarbeit, wenn du so mit Derek jetzt, den als Beispiel genommen, so arbeitest, gibt es so Dinge, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig oder es gibt Sachen im Training, die mache ich auf gar keinen Fall. Also eine spannende Frage finde ich ja immer, ist ja so die, je ehrgeiziger man wird, desto größer ist vielleicht auch die Verführung, dann immer intensiver zu arbeiten und irgendwie Druck zu machen im Training. Wie gehst du damit um? Gibt es so Regeln, Grundsätze, die du beherzigst so für dein Training mit deinem Derek?
Ja, also tatsächlich schuldet es natürlich auch seiner Verletzung. Wir achten sehr darauf, dass wir viel an den Basics arbeiten, also einfach, dass der Rücken stabil bleibt, dass die Muskulatur da stabil bleibt. Ich versuche auch immer viel Abwechslung mit reinzubringen. Tatsächlich liegen auch mal ein paar Stangen und Cavalettis in der Halle. Mhm. Das ist auch so ein Muss, das eigentlich einmal die Woche mindestens sein muss. Ich versuche wenig Lektionen zu reiten und auch wenig Trabarbeit, einfach auch um Gelenke zu schonen und Sehnen und Bänder. Natürlich muss man vor Turnier einmal, sag ich mal, die Lektionen ein bisschen erarbeiten, vielleicht auch mal eine Aufgabe reiten, vielleicht auch mal ein Auswärtstraining. Aber prinzipiell versuchen wir wirklich alles, viel über den Rücken, viel Basics. Das hilft ganz, ganz viel, würde ich sagen.
Mhm. So ein Erfolg wie jetzt in Stuttgart, ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich grandios. Das macht wahrscheinlich auch noch Lust auf mehr. Also so die Frage nach den sportlichen Zielen, also gibt's die? Willst du, gibt es Dinge, die du so anstrebst? Vielleicht auch Stichwort so irgendwie Auswahl, Mannschaften, Kader. Also du kratzt ja da so ein bisschen dran, wenn ich das richtig sehe, so von deinem Leistungsvermögen her.
Ja, das stimmt. Also da muss ich sagen, das war auch immer früher mit den Ponys eine schöne Zeit, mit der Kaderzeit, und das wäre natürlich jetzt auch immer noch ein großer Traum. Ich glaube allerdings, dass man da tatsächlich, ich sag gerade mal, die deutsche Mannschaft ist wirklich so stark, dass man, abgesehen davon, dass jetzt ein Pony ist, da muss man wirklich schon Perfektion sein. Und ich bin definitiv ein Mensch, der perfektionistisch ist, aber ich glaube, da fehlt dann schon noch ein großer Schritt. Und ich bin ja jetzt 23, ich müsste praktisch U25 reiten, das wäre S3 Sterne. Mhm. Wir arbeiten da jetzt über den Winter dran, das wäre schön, wenn er das schafft. Aber ich bin auch der Typ, der sagt, alles kann, nichts muss.
Okay.
Also wenn er das jetzt nicht nächstes Jahr schafft, dann schafft er das vielleicht übernächstes Jahr. Und wenn das so kommen soll, dann soll das so kommen. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich habe schon viel erreicht und darüber muss ich dankbar sein. Und bin ich auch wirklich. Vor allem, wenn man davon ausgeht, was noch vor 3 Jahren mit ihm war. Und es ist natürlich auch eine finanzielle Sache dann später in dem Sport, in so einem Kader mitzumischen.
Stichwort internationale Starts und so weiter, ne? Dann wird es ja, also alles wird intensiver, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, sei es beim Pferdematerial angefangen, geht über die ganzen Reisen, die man tätigen muss, das natürlich auch von der Familie, die dann immer auch Gott sei Dank bei mir sehr mitzieht, aber auch die muss natürlich beansprucht werden und immer mitfahren. Das ist schon ein großer Aufwand. Und ich würde sagen, meine Eltern machen das bestimmt gern mit mir, aber das muss jetzt alles nicht erzwungen. Also wenn es kommt, dann kommt es. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm.
Kommen deine Turnier...
Was natürlich... Ja?
Ich wollte nur fragen, ob deine Turniertrottel aus dem Kreis der Familie kommen?
Ja, tatsächlich ist das meistens mein Papa.
Okay.
Die Mama ist immer ein bisschen aufgeregt. Die kann gerade so noch mit dem linken Auge zuschauen. Aber es wurde schon besser. Also als kleines Kind ging das ganz schlecht. Aber sonst sind eigentlich immer beide meine Eltern dabei. Mein Bruder, der will relativ wenig mit Pferden zu tun haben. Der weiß zwar mittlerweile auch, wie Equiscore geht und schaut dann immer und schreibt uns immer in unserer Familiengruppe. Oh, das sieht ja gut aus, sagt er dann immer. Und wenn mich mal ein Richter ein bisschen weg hatte, dann sagt er immer, oh, was wollte denn jetzt Richter bei B sehen? Also er fiebert da immer total mit, aber prinzipiell will er mit den Pferden nichts zu tun haben.
Okay. Ja, das klingt jedenfalls alles so nach einer ganz, ich sag mal so, also ehrgeizig, aber nicht übertrieben. Irgendwie, was kommt, das kommt. Ich tue vieles dafür, aber ich will es auch nicht übers Knie brechen. Also ich finde, das ist so eine ganz sympathische Einstellung, mit der du da rangehst. Und in diesem Sinne, also nochmals herzlichen Glückwunsch. Und also, ja, German Masters, das finde ich dann ja doch bemerkenswert, dass du dann sagst, das ist halt dann doch nochmal, auch wegen der Location und so, nochmal was ganz Besonderes gewesen. Würdest du schon sagen, das war so das bisherige Highlight?
Ja, obwohl ich sagen muss, ich habe ja wirklich schon viel schöne Turniere reiten dürfen, auch mit den Ponys und auch mit den jungen Ponys. Aber ich sag mal, in so einer Arena und so einem Publikum, das hatte ich definitiv noch nicht.
Cool. Ann-Kathrin, haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich weiß nicht, wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr gerne stellen.
Ja, ich frage deshalb, weil ich so meinen Fragenkatalog jetzt so langsam abgearbeitet habe. Ich habe das Gefühl, also ich bin total zufrieden. Ich habe so den Eindruck, dass wir doch viele wichtige Punkte so, dass man so einen Eindruck bekommt, wie du so tickst und was dich so antreibt und so. Ich bin zufrieden, wenn du jetzt auch sagst, nee, alles gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Doch, war sehr cool. Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte.
Ann-Kathrin Rieck im Pferdepodcast. Eine unglaubliche Geschichte, die sie mit ihrem deutschen Reitpony Derrick hinter sich gebracht hat. Und Jenny, es war gar nicht so schlimm. Ich habe sie gefragt. Der ist klein, AC/DC ist klein. Du hast ja auch so eine Art Haflinger. Was sagst du dazu? Sie hat drüber gelacht.
Sehr charmant war sie.
Das war Folge 251 des Pferdepodcasts. Derrick, der Folgentitel. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war eine ganze Menge drin. Schreibt uns, teilt den Podcast, empfiehlt uns weiter. Jenny guckt so, als wollte sie noch was sagen.
Wie
normalerweise.
Ist noch der andere, der immer erst noch den Wagen holen musste?
Columbo.
Nein.
Ach nee. Scheiße. Scheiße. Es ist schon spät.
Columbo. Der hat doch immer gesagt, der Derek hat doch immer gesagt, Harry holt schon mal den Wagen.
Harry holt schon mal den Wagen. Entschuldigung,
Columbo. Das ist auch ein cooler Folgentitel.
Ja, Harry fahr schon mal den Wagen vor.
Holt schon mal den Wagen. Was hat er gesagt? Holt schon mal den Wagen.
Ich meine schon, Harry holt schon mal den Wagen.
Das wäre auch ein cooler Folgentitel. Oder Columbo, hol doch mal den Wagen.
Columbo ist immer der, der schon aus der Tür rausgegangen ist und sich dann nochmal rumgedreht hat. Richtig. Er hätte da noch eine Frage und dann hat er den Fall gelöst.
Habe ich früher immer geguckt. Tschüss.
Tschüss.
Columbo.